Der wertvollste Getränkekonzern der Welt ist A. Coca-Cola, B. Anheuser-Busch, C. Diageo oder D. Quaichumutei. Hätte mir Günther Jauch diese Frage gestellt, hätte ich selbstbewusst mit A. Coca-Cola geantwortet und wäre im nächsten Moment baff gewesen. Denn unter den vier genannten Firmen liegt Coca-Cola auf Platz 2. Spitzenreiter und mit einer Marktkapitalisierung von etwa 300 Milliarden US-Dollar der wertvollste Getränkekonzern der Welt ist das aus China stammende Unternehmen Quaichumutei. Der Hirseschnaps Mutei ist das Lieblingsgetränk ranghoher kommunistischer Politiker und wird auch gerne bei bilateralen Gesprächen hervorgeholt. Vielleicht auch, um die Zunge zu lockern. So hat der ehemalige US-Diplomat Henry Kissinger einmal gesagt, wenn wir genug Mutei trinken, können wir alle Probleme lösen. In dieser Episode werfen wir damit einen Blick auf die lange Geschichte von Quaichumutei, schauen, warum das Getränk so beliebt ist und warum eine Flasche über 300 Euro kostet. Und damit viel Spaß bei Folge 49 von Unternehmen dieser Welt. Quaichumutei, die Geschichte hinter dem wertvollsten Getränkekonzern der Welt. In der kleinen Stadt Maotai, die in der chinesischen Region Guizhou liegt, wird schon lange Schnaps gebrannt. Wobei Schnaps der falsche Begriff ist. Denn im chinesischen Sprachraum wird dafür der Begriff Baijiu verwendet. Baijiu bezeichnet eine Gruppe von Spirituosen, die auf Getreidebasis hergestellt werden. In China wird dafür hauptsächlich Hirse verwendet. Der Mutai ist einer dieser Hirseschnäpse. Er hat seinen Ursprung in der Qing-Dynastie, die 1644 bis 1912 in China herrscht. In diesen Zeitraum fällt auch die Gründung des kleinen Fischerdorfes Maotai, das bis zum späten 18. Jahrhundert bereits einige kleine Destillerien zählt, die Schnaps herstellen. Aus dieser Zeit gibt es Aufzeichnungen, die den Mutai-Schnaps als den besten in der Region Guizhou, die im Süden Chinas liegt, loben. Bereits damals beginnt sich das kleine Dorf also damit einen Ruf aufzubauen. Und bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es dann um die 10 bis 20 kleinere Brennereien, die den Hirseschnaps produzieren. Doch dann kommt es in den 1850er Jahren in der Region zum Taiping-Aufstand, einem Bürgerkrieg, in dem die Brennereien zerstört werden. Erst in den 1860er Jahren eröffnet dann ein junger Mann wieder eine Brennerei. So hat ihm seine Großmutter vom einst so beliebten Schnaps erzählt, und er sieht darin eine Möglichkeit, diesen auf Zeremonien zu verkaufen. Damit hat er schnell Erfolg. Und den Erfolg sieht auch eine Gruppe dreier Geschäftsmänner, die bald darauf eine weitere Schnapsbrennerei eröffnen und den Mutai in weite Teile Chinas verkaufen. Dabei verhilft der Spirituose, dass 1912 die Qing-Dynastie zusammenbricht. Denn in der Folge wird der General Yuan Shikai zum Übergangspräsidenten und der Mutai wird als Tributschnaps anlässlich seiner Krönung zum Kaiser hergestellt. 1915 feiert der Schnaps dann auch sein internationales Debüt. So findet ab dem 20. Februar bis zum 4. Dezember 1915 die Panama Pacific International Exposition statt. Dabei handelt es sich um eine Weltausstellung, die in San Francisco stattfindet. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht damals die Fertigstellung des Panamakanals im Jahr zuvor. Außerdem präsentiert San Francisco stolz, dass man sich wieder vom großen Erdbeben 1906 erholt hat. Und die Weltausstellung selbst ist in der Zeit der Industrialisierung als technische und kunsthandwerkliche Leistungsschau bekannt. Und auch China präsentiert einige seiner heimischen Produkte, darunter unter anderem den Mutai, der auf Anhieb mit einer Goldmedaille auf der Messe ausgezeichnet wird. In der Folge steigt die Bekanntheit des Hirseschnapses außerhalb, aber vor allem innerhalb Chinas. So ist man stolz auf die heimische Spirituose, die auch auf einer Weltausstellung punkten konnte. Doch bevor wir nun weiter auf die Geschichte schauen, lasst uns erst einmal einen Blick auf die Herstellung nehmen. Denn die traditionelle und seit Generationen vererbte Herstellung macht den Mutai erst zu dem besonderen Getränk, das er ist. Dabei steht zu Beginn die Auswahl hochwertiger und zu 100% natürlicher Zutaten. Dazu gehören vor allem rote Sorghumhirse aus den lokalen Feldern, Weizen und reines Wasser des Shishui-Flusses, der an der Stadt Maotai vorbeifließt. Danach beginnt man den Prozess der trockenen Fermentation der Maische. Oder anders ausgedrückt, die Zutaten werden mit Hilfe von Bakterien und Pilzkulturen angereichert. Man hat dann eine Masse, die ein wenig wie Erde aussieht. Diese verteilt man dann auf einer ebenen Fläche. Durch die trockene Maische wird dann heißer Dampf geleitet, dieser nimmt den Alkohol und die Aromen auf und der abgekühlte Wasserdampf wird dann aufgefangen. Damit entsteht ein Destillat. Und dieses Destillat durchläuft den gerade beschriebenen Prozess einige weitere Male. Es folgen dann reinigende Filtrations- sowie Fermentationsperioden und am Ende wird der Mutter in Terrakotta-Töpfen für mindestens 3 Jahre gereift. Innerhalb des gesamten Prozesses, der 30 verschiedene Schritte zählt, gibt es 165 verschiedene Vorgänge, die eingehalten werden müssen. Und damit noch nicht genug. Bei der Herstellung, die zum Großteil Handarbeit ist, richtet man sich auch nach dem Mondkalender und stimmt die einzelnen Schritte danach ab. Denn nur so entfaltet sich laut Brennerei das einzigartige Wesen des Mutai. Dem Schnaps werden insgesamt 155 aromatische Noten wie Weizen, Korn, Nüsse, Früchte, Karamell und Schokolade nachgesagt. Der Geschmack von Kwaichi Mutai ist dabei mit keiner europäischen Spirituose vergleichbar. Und das meine ich nicht wertend. Denn mit 53% Alkoholanteil ist der Schnaps sehr kraftvoll und trägt in manchen Kreisen auch den Beinamen Feuerwasser. Doch aufgrund der komplexen Fermentations- und Veredelungsverfahren soll der Mutai trotz des hohen Alkoholanteils keine Kopfschmerzen verursachen. Für eine Einschätzung muss man aber letztlich wohl selbst einen Schluck nehmen. Doch bei Flaschenpreisen von 300 Euro für einen halben Liter ist der Hirseschnaps kein Getränk, um als einfacher Absacker nach dem Besuch beim Griechen nebenan getrunken zu werden. Vielmehr versteht sich der Mutai selbst als hochwertiges Kulturgut, das gerne bei großen Anlässen ausgeschenkt wird. Nicht umsonst sind schon US-Präsidenten wie Richard Nixon oder Barack Obama in den Genuss gekommen. Aber rein optisch würde zumindest ich den Mutai auf den ersten Blick gar nicht so hochpreisig einstufen. So wird der so aufwendig hergestellte Schnaps in einer Plastikflasche mit rotem Deckel und roter Schleife ausgeliefert. Manch böse Zunge schreibt im Internet dazu, dass die Verpackung ein wenig wie die eines Badezimmerreinigers aussieht. Aber wie sagt man so schön? Never judge a book by its cover. Doch wie kommt es nun, dass der Mutai dieses hohe Ansehen genießt? Und damit zurück zur Historie. Wir erinnern uns, 1915 gewinnt der Schnaps eine Goldmedaille auf der Weltausstellung und erlangt damit großen Ruhm. Ein weiterer Grund für die Bedeutung und Bekanntheit, die der Mutai bis heute innehat, liegt im chinesischen Bürgerkrieg, der 1927 beginnt. Denn während des chinesischen Bürgerkrieges kommt es im Januar 1935 zur Konferenz von Sunyi. Bei dieser Konferenz schafft es der spätere Präsident Mao Zedong, einflussreiche chinesische Kommunisten auf seine Seite zu ziehen. Ebenso fällt in diese Zeit der Lange Marsch, der bis heute als ein entscheidendes Erlebnis in der Geschichte Chinas gilt. Denn durch den Langen Marsch gelingt es der kommunistischen Armee unter der Führung von Mao Zedong, den Angriffen der Nationalisten, wenn auch unter starken Verlusten, zu entgehen. Von den anfänglich 90.000 Soldaten erreichen im Oktober 1935 nur 7.000 das Ziel. Das liegt daran, dass einige Fahnenflucht betreiben, andere in militärischen Auseinandersetzungen auf dem Weg sterben, aber vor allem an der Erschöpfung. So liegt die Truppe um die 10.000 Kilometer innerhalb eines Jahres durch einige der unwegsamsten Regionen Chinas zurück. Das sind im Schnitt um die 27 Kilometer pro Tag. Und obwohl es ein hoher Preis ist, den die kommunistische Partei mit dieser Entscheidung zu tragen hat, gibt der Lange Marsch ihr die Abgeschiedenheit, die sie benötigt, um sich zu erholen und den Norden Chinas neu aufzubauen. Später vertreibt die kommunistische Partei dann die Nationalisten vom Festland China nach Taiwan. Eine Thematik, die bis heute global polarisiert. Ich aber an dieser Stelle nicht weiter vertiefen werde. Stattdessen möchte ich nach diesem kurzen Exkurs nun endlich darauf eingehen, welche Rolle der Mutai hierbei gespielt hat. Nun, viele der chinesischen Soldaten und späteren Führer des Landes lernen zu dieser Zeit den Mutai kennen. Und zwar nicht nur als Genussmittel, sondern auch für praktische Zwecke. So nutzen viele Soldaten den Schnaps zur Reinigung und Desinfektion. Insbesondere für ihre Füße, die unter den Strapazen des Langen Marsches leiden. Der Mutai wird in der Folge zu einem Symbol der Widerstandsfähigkeit und des Überlebensgeistes der kommunistischen Partei auf ihrem Weg zur Gründung der Volksrepublik China. Und damit zu einem Getränk, das bald auf höchsten Anlässen genossen wird. Da wundert es auch nicht, dass die mittlerweile 3 Brennereien in Maotai 1951 und damit 2 Jahre nach der Ausrufung der Volksrepublik China am 1. Oktober 1949 zusammengelegt und verstaatlicht werden. Der Name des Unternehmens? Kwaichi Mutai. Die Brennerei trägt diesen Namen aufgrund mehrerer historischer und linguistischer Faktoren. So bezieht sich der Name Mutai auf Maotai, den Herstellungsort des Hirseschnapses. Und Kwaichi ist eine ältere Transkription, also die Übertragung eines sprachlichen Ausdruckes von einem Schriftsystem in ein anderes. In diesem Fall wurde das Whale Guild System genutzt, um Mandarin ins Lateinische zu übertragen. Für den Schnaps bedeutet das, dass aus der südwestchinesischen Provinz Guishu der Begriff Kwaichu geworden ist. Und um den Kwaichu Mutai in seiner Besonderheit zu schützen, verbieten ranghohe Politiker der Kommunistischen Partei bereits 1956 den Bau von Fabriken im Umkreis von 100 Kilometern um Maotai. Damit möchte man auch sicherstellen, dass die Zutaten für die Herstellung in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Wobei in dieser Hinsicht bald ein neues Problem auftaucht. Denn 1958 wendet sich Mao Zedong der Brennerei in Maotai zu. So hatte er gehört, dass die UdSSR im Tauschhandel für eine Tonne Mutai 80 Tonnen Rohstahl bietet. Da er China zum Stahlriesen machen möchte, verlangt er in der Folge, die Produktion der Spirituose auf 10.000 Tonnen zu erhöhen. Da man zum damaligen Zeitpunkt aber nur um die 280 Tonnen herstellt, wäre das aus dem Stand ein Anstieg von mehr als 3.400%. All das passiert im Zuge des von Mao initiierten großen Sprungs nach vorn. Mithilfe dieser Kampagne soll der Rückstand zu den westlichen Ländern verkürzt werden. Doch statt einen großen Sprung nach vorn zu machen, kommt es in der Folge der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft sowie durch die Zusatzbelastung der Bauern durch Arbeiten an Infrastruktur- und Industrialisierungsprojekten zu sinkenden landwirtschaftlichen Erträgen von 1959 bis 1961. Es kommt in der Folge zur tödlichsten Hungersnot in der Geschichte. Die höchsten Schätzungen gehen von 55 Millionen Toten aus. Das Absurde ist, dass die Bauern in der Region um Maotai trotz der herrschenden Hungersnot noch mehr Hirse und Getreide für die Produktion von Mutai heranschaffen müssen. Und so werden die Notrationen in den Volkskommunen gekürzt, um mehr Schnaps herstellen zu können. Damit gelingt es innerhalb dieser Zeit, die Produktionsmengen zu verdreifachen. Kurzum, man nimmt in Kauf, dass Menschen hungern, damit man mehr Mutai herstellen kann, den man vermeintlich gegen Stahl eintauschen könnte. Ab 1964 beginnt der junge Chinese Ji Qiliang bei Kwaichu Mutai zu arbeiten. Er wird mehr als ein halbes Jahrhundert in dem Unternehmen sein und in dieser Zeit verschiedene Rollen wie die des ersten Chefingenieurs, aber auch die des Direktors innehaben. Vor allem aber gelingt es unter ihm, die Produktionsmengen deutlich aufzustocken. So sagt er in einem Zeitungsartikel 1984, dass sich unter ihm alles bei der Herstellung geändert hat. Man ist größer, besser und moderner geworden. Nur der Schnaps ist seit jeher gleich geblieben, was wohl auch am eisernen Gesetz der Brennerei liegt. Die Produktion muss der Qualität folgen und nicht umgekehrt. Zu dieser Zeit ist die Fabrik etwa 20 Hektar groß, davon sind 100.000 Quadratmeter bebaute Fläche. Insgesamt zählt die Brennerei damals 1.200 Angestellte. Und der Mutai ist zum damaligen Zeitpunkt bereits fester Bestandteil diverser Staatsbanketts, so dass diese auch 1972 zum Besuch des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon serviert wird. Und dieses Treffen ist wahrhaftig ein großes Ereignis. Denn es ist der erste Besuch eines US-Präsidenten der Vereinigten Staaten nach der Gründung der Volksrepublik China. Die Bilder von Nixon, wie er mit dem chinesischen Premierminister Zhou Enlai Mutai trinkt, gehen um die Welt und unterstreichen vor allem innerhalb Chinas die Bedeutung des Getränks als Symbol der chinesischen Gastfreundschaft. Ende der 80er Jahre kommt es dann zu einem bedeutenden Wandel. So beschließt die chinesische Regierung, die Kontrolle über die Preisgestaltung des Kwaichu Mutai aufzuheben. Diese Änderung hat einen raschen Anstieg des Preises von Mutai zufolge. Denn diese orientiert sich fortan an der Nachfrage und nicht an staatlich regulierten Preisen. Und aufgrund der hohen Verbrauchernachfrage ist der Preis kontinuierlich hoch, was zur Etablierung eines Premium-Status des Schnapses beiträgt. In den darauffolgenden Jahren wächst das Unternehmen immer weiter, was auch daran liegt, dass sich China dem globalen Handel öffnet. Das wiederum lässt den Wohlstand in der Bevölkerung ansteigen, so dass viele Menschen auch mehr Geld haben, um sich Luxusgüter wie den Mutai-Schnaps kaufen zu können. Ebenso findet der Hirseschnaps auch im Ausland mehr Abnehmer. Das liegt auch daran, dass man 2004 eine Zusammenarbeit mit dem französischen Cognac-Unternehmen Camus abschließt. Camus erhält in der Folge die Rechte für den weltweiten Exklusivvertrieb von Mutai-Produkten für den Duty-Free-Markt in Asien, Europa, Amerika und Ozeanien. Hierbei geht es um ein Netzwerk aus über 4000 Duty-Free-Shops auf der ganzen Welt. Und bereits 3 Jahre zuvor hatte sich Kwaichu Mutai gegenüber dem Kapitalmarkt geöffnet und ist an die Börse gegangen. So werden am 31. Juli 2001 71,5 Millionen Aktien und damit etwa ein Drittel aller Aktien zum Preis von jeweils 6,25 chinesischen Renminbi ausgegeben. Das sind zum damaligen Zeitpunkt etwa 60 Cent. Heute zahlt man für eine Aktie um die 1.700 chinesische Renminbi, was einen Anstieg von mehr als 25.000% bedeutet. Auf die aktuellen Geschäftszahlen werfen wir aber gleich noch einen Blick. Mit dem frischen Kapital, was man durch den Börsengang einnimmt, baut man die Produktion weiter aus. So werden 2010 bereits 26.000 Tonnen Mutei hergestellt, was umgerechnet 52 Millionen der Halbliterflaschen sind. Von dieser Produktionsmenge werden ab den 2010er Jahren noch einige Mengen ins Ausland exportiert. Denn hier sind es neben den Duty-Free-Shops vor allem die Auslandschinesen und unzählige Restaurants, die den Schnaps nachfragen und dafür sorgen, dass sich dieser weiter verbreitet. Unter diesen Bedingungen erwirtschaften 2012 13.700 Mitarbeiter einen Umsatz von 4,2 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von etwa 2,2 Milliarden US-Dollar. Dieses Ergebnis ist mehr als beachtlich. Und damit rede ich nicht vom Umsatz, sondern von der Nettomarge. Denn diese liegt bei unglaublichen 53%. Die Nettomarge, also das Verhältnis von Nettogewinn zum Umsatz, liegt damit beim chinesischen Schnapshersteller höher als bei Microsoft, Apple und sogar Nvidia, dessen Aktie aufgrund des KI-Hypes aktuell von einem Allzeithoch zum nächsten eilt. Und an dieser hohen Profitabilität hat sich bis heute nichts geändert, was dafür sorgt, dass mehr und mehr Aktionäre das Wertpapier kaufen. In der Folge entwickelt sich Kuaishou Mutei zu einem der wertvollsten Unternehmen Chinas und damit auch weltweit. So überholt das Unternehmen 2017 Diageo. Diageo ist ein weltweit tätiger Hersteller von alkoholischen Getränken und vertreibt mehr als 150 Marken wie Captain Morgan Rum, Guinness Bier oder Smirnoff Wodka. Diese hohe Bewertung an der Börse schafft Kuaishou Mutei aber nicht mehr nur mit dem Original Hirseschnaps. So gibt es mittlerweile auch andere Abwandlungen des Muteis, die unter der Mutei Flavor Series, also Geschmacksreihe, geführt werden. Vom Gesamtumsatz machen diese 2017 etwa 10% des Umsatzes aus. 2022 lag der Umsatzanteil bei knapp 13%. Kurzum, man stellt sich etwas breiter auf, aber an das Original kommt nichts heran. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei der regionalen Umsatzverteilung ab. Denn hier bleibt China mit großem Abstand der wichtigste Absatzmarkt. Von den 2022 erwirtschafteten 20,36 Milliarden US-Dollar wurden 96,5% im Heimatland erzielt. 20,36 Milliarden Dollar im Jahr 2022, das ist übrigens ein durchschnittliches Umsatzwachstum von etwa 38% über die letzten 10 Jahre. Und wir erinnern uns, Kuaishou Mutei ist trotz seines schnellen Wachstums weiterhin ein Musterbeispiel für hohe Profitabilität. So lag die EBITDA-Marge 2022, also der Gewinn ohne Berücksichtigung von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, bei 80%. Das ist so unglaublich hoch, dass ich mir diese Zahl mehrmals anschauen musste, um hier wirklich sicher zu gehen, dass ich keinen Fehler gemacht habe. In absoluten Zahlen gesprochen lag das EBITDA 2022 bei 14,4 Milliarden US-Dollar und der Gewinn bei knapp über 9 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, der DAX-Konzern Siemens hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von etwa 84 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und dabei einen Rekordgewinn von ebenfalls knapp über 9 Milliarden US-Dollar erzielt. Doch im Gegensatz zu Kuaishou Mutei arbeiten beim deutschen Industriekonzern mit etwa 320.000 Menschen in etwa 10-mal so viele Mitarbeiter. Und nun noch ein letzter Vergleich mit Siemens. So liegt die Marktkapitalisierung von Siemens aktuell bei etwa 145 Milliarden US-Dollar. Die von Kuaishou Mutei kann das um Faktor 2 übertrumpfen. So kratzt diese knapp an der Marke von 300 Milliarden US-Dollar. Mit dieser Bewertung liegt das chinesische Unternehmen auch etwa 40 Milliarden Dollar vor Coca-Cola, das sich selbst als eines der größten Getränkeunternehmen der Welt bezeichnet und über 4000 Produkte in mehr als 200 Ländern weltweit verkauft. Kurzum, Kuaishou Muteis langfristiger Ansatz, auf Qualität statt auf Quantität zu setzen und dieser Regel sowohl bei der Herstellung als auch bei der Produktvielfalt nachzukommen, scheint sich zumindest aus heutiger Sicht ausgezahlt zu haben. Nicht umsonst ist man nicht nur in China die Nummer 1 in Sachen Spirituosen, sondern kann auch global immer mehr Aufmerksamkeit erregen und damit neue Konsumenten für sich gewinnen. Und ehrlich gesagt würde ich nach dieser Folge auch gern mal einen Schluck probieren, um mir selbst eine geschmackliche Meinung zum Hirseschnaps zu machen. 300 Euro bin ich zwar nicht bereit für eine Flasche auszugeben, aber wenn ich das nächste Mal bei einem chinesischen Restaurant einkehre, werde ich mal einen genaueren Blick in die Karte werfen. Und wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück und kann dann einmal selbst ein Stück von Chinas Geschichte probieren. In diesem Sinne, Ganbei. Das ist ein chinesischer Trinkspruch und bedeutet so viel wie trockenes Glas oder auch einfach Prost. Kuaishou Mutei, die Geschichte hinter dem wertvollsten Getränkekonzern der Welt, war Folge 49 von Unternehmen dieser Welt. Übrigens, die Idee für diese Folge kam von Sascha von Stock.blogging. Ich habe seinen Instagram-Kanal in den Shownotes verlinkt. Die Recherche dieser Folge erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Die Podcast-Serie Unternehmen dieser Welt erscheint alle 2 Wochen mittwochs auf Spotify, Apple Podcast, Podimo und weiteren gängigen Podcast-Kanälen. Euch hat der Podcast gefallen? Dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlt den Podcast weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw, die besten Podcasts der Welt.